So schön, dass du da bist. Willkommen bei Field Effects, dein Mimimi-Podcast rund um die Themen der ganzheitlichen Gesundheit. In diesem Podcast werden wir, Melanie und Eki, gemeinsam tief in die Welt der Gesundheit eintauchen, um dir die Fakten zu präsentieren, die du brauchst, um dein Leben endlich in die Hand zu nehmen. Wir entwerfen Mythen, hinterfragen Trends und liefern wissenschaftlich fundierte Informationen, damit du die richtigen Entscheidungen für ein grandioses Leben treffen kannst. Wir wünschen dir viel Spaß und ganz viel Erleuchtung mit dieser Folge.
Hallo und schön, dass du wieder mit dabei bist bei einer neuen Folge Field Effects. Jetzt wollte ich schon wieder sagen, wir haben ein super spannendes Thema, aber das sage ich irgendwie jedes Mal bei der Begrüßung. Ja, wir haben heute ein Thema, was momentan in den sozialen Medien, ich weiß es gar nicht, ob es in den öffentlich-rechtlichen, im Fernsehen irgendwie so ist, aber in den sozialen Medien ziemlich breit getreten wird. Mhm. Das Thema Ashwagandha. Ich erinnere mich noch, vor ein paar Monaten gab schon mal ein Supplement, was so ein bisschen durch den Kakao gezogen wurde. Das war dieser rote Handbrief bezüglich Omega-3. Mhm. Und natürlich werden wir euch heute aufklären, was es mit dem Thema Ashwagandha auf sich hat, was die Studien wirklich sagen und was wir darüber denken. Gut, Eke.
The stage is yours. Ja, ich weiß gar nicht wieder, wo ich anfangen soll und wo ich aufhören soll. Fakt ist, dieses Thema wird durch den Kakao gezogen, nicht nur in den sozialen Medien, sondern auch von so Qualitätszeitschriften wie der Bild-Zeitung und sowas, ne? Und es wird wieder ganz groß Worte oder es werden wieder Worte in den Mund genommen wie Finger weg von diesen Supplementen, es gibt ganz viele mögliche Gesundheitsrisiken und so weiter und so fort, ne? Hinzu, dass Menschen sogar daran sterben können und dass sie Lebererkrankungen bekommen können und so weiter und so fort. Und ich will jetzt gar nicht groß darüber reden, was alles dramatisiert wird und gesagt wird. Und ich will jetzt auch nicht sagen, dass das per se nicht stimmt. Ich will jetzt einfach mal diese Folge dafür nutzen, um wirklich so ein bisschen den Blick auf die Artikel, auf die Studien und auf die Fakten zu fokussieren. Ist vielleicht das richtige Wort. Und zwischendrin können wir ja irgendwie immer gucken, dass wir unseren persönlichen Senf dazu abgeben.
Ja, ja. Ich fange aber gleich mal an, weil diese Schreiben vom Bundesinstitut für Risikobewertung.
Vom 10. September diesen Jahres.
Wir sind top aktuell.
Ja.
Liest du gleich am Anfang, insbesondere Kinder, Schwangere, Stillende sowie Personen mit einer Erkrankung der Leber sollten darauf verzichten. Tja, was soll ich jetzt da sagen? Kinder, Schwangere, Stillende sollten sowieso gucken bei allen Supplementen, ob sie sie nehmen dürfen oder nicht. Also muss ich das nicht so groß anprangern und gleich dick groß unter die Überschrift packen, weil das sind halt die Risikogruppen in Anführungsstrichen, die ja eh aufpassen müssen. Es sind auch die Immungeschwächten. Wenn du irgendwelche Medikamente nimmst, du musst immer auf Wirkung und Wechselwirkung gucken.
Immer, absolut richtig. Und damit hast du eigentlich schon einen der wichtigsten Punkte überhaupt aus diesem Schreiben oder aus dieser Mitteilung erwähnt, nämlich tatsächlich der, dass dieses Schreiben oder diese Empfehlung sich eigentlich auf eine bestimmte Personengruppe fokussiert, nämlich eben die der Kinder, Schwangere und Stillende beziehungsweise Personen mit Erkrankungen der Leber. So, was aber das Bundesinstitut, die wir ja alle so sehr lieben, für die Risikobewertung in dem gleichen Absatz unten mit reinschreibt und was dann wieder aus dem Kontext gerissen wird, ne, das ist ja immer die das Drama hinter den Dingen, dass etwas aus dem Kontext gerissen wird und in komplett sinnlose andere Korrelationen gebracht wird, ist der Satz, aufgrund mangelnder Daten und Kenntnislücken rät das BfR, also das Institut, für andere Teilen der Allgemeinbevölkerung zur Zurückhaltung bei der Einnahme dieser Mittel. Boah, jetzt kann ich schon gar nicht mehr lesen. So. Und damit wird halt wieder eine verallgemeinernde Aussage getroffen, die dann dazu führt, dass eben Qualitätsmedien, das ist alles Ironie, ne? Ich hoffe, ihr hört's raus, dass Qualitätsmedien sich dann diesen Satz nehmen und sagen, bitte nicht tun, weil wir haben jetzt hier eine ganz klare Empfehlung ausgesprochen bekommen, das nicht zu tun aufgrund bestimmter Risiken. So. Das ist aber de facto einfach falsch. Das ist aus dem Kontext gerissen. Es geht nicht um alle, es geht um bestimmte Personengruppen. Und eine Ergänzung zu deinen Fakten, die du gerade genannt hast, habe ich noch. Bei Kindern, Schwangeren und Stillenden geht es auch, dass wir grundsätzlich keine Empfehlungen für sie aussprechen können, weil wir in Deutschland, und das ist gut so, sehr viele Dinge an diesen Personen einfach nicht testen können und somit auch nicht beweisen können. Also selbst wenn die humansten Dinge wie Gurke ist gesund für eine Schwangere, das können wir halt einfach nicht wissenschaftlich nachweisen. Können wir nicht, dürfen wir nicht, darf nicht getestet werden. Und diese mangelnde Datenlage führt dann halt dazu, dass sowas entsteht.
So Bullshit rauskommt.
Genau.
Ja, ich sag's ganz klar mit harten Worten, weil es wird halt so hochgekocht und jeder sagt jetzt, oh Gott, ich darf kein Ashwagandha mehr nehmen. Ja, es ist immer deine eigene Entscheidung, ob du es nehmen willst oder nicht. Und wenn du es nimmst, hast du schon irgendwas gemerkt an Wirkung oder Nebenwirkung.
Absolut richtig.
Und wie geht's dir? Nimmst du persönlich Ashwagandha?
Ich habe Ashwagandha sehr, sehr, sehr lange genommen. Also, boah, ich glaube 4-5 Jahre immer wieder mal. Also ich nehme jetzt Ashwagandha nicht irgendwie 3 Jahre durch, sondern immer eher so punktuell in Phasen, wo es irgendwie doch stressig wird, wo ich irgendwie merke, dass meine Nebennierenrinde ein bisschen Support benötigen würde. Oder ich halt merke, ich habe halt gerade einfach zu viel Stresshormone. Also ich habe dann Gefühl mittlerweile dafür. Ne? Ich merke das, wenn ich morgens aufwache und mich so fühle, wie ich mich fühle, trotz, dass ich erholt aufwache. Ich merke das an meinem Kaffeekonsum. Ne? Ich will dann gar keinen Kaffee, weil ich irgendwie schon nach 2 Stückchen Herzrasen bekomme und so weiter und so fort. Da kann man sich jetzt streiten, ne? Ist es, weil es der Körper nicht braucht? Oder? Aber ich habe da ein Gefühl dafür, wann ist es einfach zu stressig in meinem Leben. Und dann greife ich sehr, sehr gerne zu Ashwagandha zurück. Ich habe aber zum Beispiel auch für mich die Erfahrung gemacht, dass Ashwagandha bei mir größtenteils runterregulierend, also Nervensystem runterregulierend, Stressachse runterregulierend wirkt, deswegen ich Ashwagandha abends nehme. Und witzigerweise, passend zum Thema, ich habe jetzt trotz meiner Hochphase nicht auf Ashwagandha zurückgegriffen. Ich habe andere Adaptogene genommen. Gestern Abend habe ich von Ruhepol, also von Natur 3 Ruhepol eingenommen. Und ich bin mir jetzt nicht mehr sicher, ob es Felsenfest oder Ruhepol war, aber ich glaube, in Ruhepol ist Ashwa drin.
Ruhepol ist Ashwa drin.
Genau. Ich habe das genommen. Eine halbe Stunde später bin ich auf der Couch eingeschlafen. Mhm. Also, und da merkt man aber, das ist nicht Nebenwirkung von Ashwagandha, weil es dich so fertig macht, sondern Ashwa supportet deine Stressachse, indem es eben dir genau das gibt, was du brauchst, indem es dich entweder hochreguliert oder runterreguliert. Und bei mir war es einfach höchste Eisenbahn nach einem Wochenende mit einer Kambo, mit 2 Kambo-Zeremonien. Ich bin immer noch Matsch, deswegen so viele Versprecher, dass eben mein Nervensystem runterreguliert wird. Und in dem Moment ist das keine Nebenwirkung, die schlecht ist und gesundheitsbedrohlich ist, sondern es ist genau das, was mein Körper braucht, nämlich Ruhe, leg dich hin und schlaf, Mädchen.
So. Aber du hast es gerade so schön angesprochen mit diesem Adaptogen. Ne? Ein Adaptogen ist es ja deswegen, weil es dich halt in diese Richtung schiebt, wo du es gerade benötigst. Und nicht, weil es heißt, Ashwagandha lässt dich besser schlafen, Ashwagandha mildert deine Depressionen, Ashwagandha bringt deine Hormone ins Gleichgewicht. Ja, kann alles sein, aber eben dadurch, dass es ein Adaptogen ist, reguliert es halt in die Richtung, wie das Adaptogen es gerade meint und nicht, wie du es fühlst oder meinst.
Absolut richtig. Ja.
Ich kann es nicht nehmen. Oh. Ich bekomme Albträume. In einer geringen Dosierung. Ich schlafe zwar gut, aber ich habe, was heißt Albträume? Also ich lebe die Träume. in der Schlafphase. Und das ist mir zu heftig, wenn ich dann am nächsten Morgen irgendwie nochmal so gefühlt eine Stunde Revue passieren muss. Was ist jetzt da eigentlich in der Nacht abgegangen bei mir?
Ja, das verstehe ich.
Ja.
Ja, dann mache ich mal direkt mit einem wunderschönen Absatz weiter. Nämlich, jetzt muss ich wieder spicken. Moment, jetzt habe ich es wieder weggepackt, wo es war. Die sagen nämlich in ihrem Paper auch, in einem Absatz, zudem gibt es Hinweise darauf, dass die Präparate das Immunsystem sowie das endokrine System Effekte auf den Cortisol- und Blutzuckerspiegel, Schilddrüsen- und Sexualhormone, ne, das alles mal so in Klammern, dass das das beeinflussen kann. So. Und
aber das wollen wir ja.
Und genau das ist es. Und genau das ist es, weißt du? Und hier erweckt das BfR den Anschein, dass es sich hier um irgendwelche unerwünschten, schlimmen, dramatischen Nebenwirkungen von Ashwagandha handelt. De facto ist aber dieser Effekt oder sind diese Effekte eigentlich genau die positiven Wirkungen von Ashwa. Ja. Das heißt, wir wollen hier eigentlich über, nee, nicht wir wollen über, sondern es ist einfach sehr unglücklich formuliert, vor allem mit der Empfehlung, die eben am Ende des Papers ausgesprochen wird. Und suggeriert man den Menschen eben damit, dass wir das genau nicht wollen, während in den Studien, also wenn wir in die Studien reingucken, wo wir die Effekte auf Cortisol, Blutzuckerspiegel, Schilddrüse, Sexualhormone und so weiter und so fort und ganz viele auch Schleimhautthemen und entzündungshemmende Wirkungen und so weiter und so fort, dann sehen wir ausschließlich positive Effekte.
Ja.
Ich muss bei diesem ausschließlich jetzt trotzdem nochmal eine Klammer aufmachen. Es gibt einige Studien mit einem leicht offenen Ergebnis und deswegen können wir auch niemals sagen, Ashwagandha ist für jeden empfehlenswert, auch wenn wir bestimmte Personengruppen ausschließen, aber dazu dann gerne gleich was. Aber dieser Satz, also
ja,
ich könnte durchdrehen.
Ich habe den auch gelesen und dachte mir, naja klar, ich will keinen niedrigen Blutzuckerspiegel haben, wenn ich eh schon übers Ziel hinausschieße. Nee, ich will nicht weniger gestresst sein, wenn ich eh schon auf 180 laufe. Irgendwie, ja. Mhm. Aber das sind halt, ne, du liest es und der Mensch denkt, oh, scheiße, das ist so schlecht.
Mhm. Absolut.
Ja.
Und einfach nur, damit wir das mehrfach betonen, ne? Also das hier ist jetzt wirklich eine Folge, die basiert auf Studien. Ich habe hier gerade auf PubMed habe ich 4 Studien offen und ich habe das Paper vom BfR offen. Und wir sehen hier zum Beispiel auch, ne, Investigation, Stress Relieving, dann die ganzen die Auswirkungen, die Ashwagandha eben auch hat, wenn wir randomisierte Doppelblindstudien haben. Also das ist mitunter die höchste Qualität an Wissenschaft, die wir haben können, wo wirklich einmal per Placebo geguckt wird und wo einmal geguckt wird, was passiert, wenn ich den Menschen eben dauerhaft Ashwagandha in bestimmten Situationen gebe. Und wenn wir uns diese Studien angucken, dann sehen wir, dass die positiven Auswirkungen teilweise sogar sehr, sehr signifikant sind. Und ich sage halt immer wieder, ne, auch Dinge, die keine Studie brauchen. Es hat einfach Gründe, warum in der Ayurveda seit über 3000 Jahren dieses Mittel einfach den Platz hat, den es hat.
Wollte ich gerade sagen, die wären ja alle irgendwie kaputt oder krank oder eh schon tot.
Kaputt ist richtig gut.
Wenn du das so liest und aber weißt, dass es in der ayurvedischen Medizin ja schon seit Jahrtausenden angewandt wird und immer noch angewendet wird, ja, ja. Dann widerspricht, also für mich widerspricht sich das halt, ne? Aber wenn ein Laie das jetzt liest, mir geht es ja auch manchmal so, deswegen lese ich keine Studien, weil ich keinen Plan habe und frag lieber dich. aber man liest es und denkt sich, okay, nee, nehme ich jetzt nicht. Ich glaube aber, so ein Paper findest du über viele Supplemente.
Extra, ja, natürlich, natürlich. Das, also man muss ja halt auch dazu sagen, dass das BfR, also das Bundes, ich vergesse halt auch immer, wie die ausgesprochen heißen, ne?
Bundesinstitut für Risikobewertung.
Genau, für Risikobewertung. So, das ist deren Job, sich eigentlich nur um diese negativen Nebenwirkungen zu kümmern. Du wirst niemals beim Bundesinstitut für Risikobewertungen irgendeine Studie oder einen Verweis auf eine Studie finden, die dir zeigt, dass XYZ gut und gesund für dich ist. Und auch wenn es davon, eigentlich wäre das jetzt total spannend, mal zu gucken, ob die jemals irgendwas Positives über Vitamin D geschrieben haben, wo wir eigentlich mittlerweile hunderte, tausende, Millionen Studien für haben.
Naja, über Vitamin D bis 800 internationale Einheiten schon, aber alles, was darüber geht, dann nicht mehr.
Ja, gut. Können wir an der Türklinke lutschen? Genau. Können wir auch gleich lassen. Gut.
Ja. Was mich ein bisschen stutzig gemacht hat, auch bei diesem Paper, war auch in einem Absatz: bisherige Untersuchungen lassen vermuten, dass sich die Art und die Gehalte der Inhaltsstoffe in einzelnen Nahrungsergänzungsmitteln stark unterscheiden. Ja, predigen wir ja auch immer. Mhm. Na, also kaufe ich mir ein Supplement aus dem Drogeriemarkt, kann ich jetzt nicht erwarten, dass es qualitativ hochwertig ist für 2 Euro schieß mich tot. Mhm. Wenn ich jetzt, wie du vorher angesprochen hast, das Ruhepol von Naturtreu, ja, das kostet halt mal um einiges mehr.
Mhm. Ja, beziehungsweise auch, wobei ich aber trotzdem sagen muss, dass Ashwagandha jetzt verglichen mit anderen Nahrungsergänzungsmitteln verhältnismäßig relativ günstig ist. Also es gehört definitiv nicht zu den Mitteln, die jetzt irgendwie überteuert oder so sind. Ne? Kann sich, glaube ich.
Man merkt halt schon Qualitätsunterschiede bei den unterschiedlichen Herstellern. Da bin ich jetzt auch wieder bei meinen hier Schneeballsystemfirmen. Die verlangen ja noch mal um einiges mehr wie die Empfehlungen, die wir aussprechen, und haben deutlich weniger Inhaltsstoffe und viel mehr Scheiße rundherum noch mit drin.
Ja, absolut richtig. Was nicht sein muss. Absolut richtig. Und ich weiß jetzt nicht, ich bin der Meinung, vielleicht weißt du es aus dem Kopf, es gab auch irgendwie einen bestimmten Rohstoff, ein Qualitätsmerkmal von Ashwagandha mit so einem renommierten.
Ich weiß, was du meinst. Wir haben es in der Ausbildung gehabt, aber ich kann es dir nicht mehr sagen.
Es war irgendwas mit K, also es waren 3 Buchstaben und irgendwie 2 Ziffern, aber ist auch egal. Am Ende, wenn ihr einen guten Hersteller eures Vertrauens habt oder halt auf die zurückgreift, die wir nehmen, dann dürfte da eigentlich nicht viel, zumindest was die Qualität der Produkte angeht, nicht viel falsch gehen, sofern die Hersteller auch uns nicht über den Tisch ziehen, ne? Das ist ja auch immer ein Restrisiko. 100% kann uns das niemals garantiert werden. Nee. Ich habe hier eine wunderschöne Studie. Ich kriege es raus. Es ist eine Veröffentlichung, ein Review aus 2020, also gar nicht so alt, aus April 2020. Und einfach nur, dass wir mal so ein paar Dinge in den Raum geworfen haben. Ne? Da geht es darum, dass in dieser Studie eben Ashwagandha nochmal in einem Review zusammengefasst wurde und wir sehen können, dass es hier eine sehr weite Range von biologischen Effekten in unserem Körper hat. Also das sehen wir einfach, das sehe ich schon am Abstract. Und hier wurde übrigens auch mit angegeben, da müssen wir jetzt so ein bisschen vorsichtig sein, weil eine Studie bleibt eine Studie und eine Studie ist immer beschränkt, aber es gibt Auswirkungen, die anti-cancer, anti-inflammatorisch, also anti-cancer ist quasi jetzt so besonders das, worauf ich, ich vorsichtig sein wollte, anti-inflammatorisch, was nichts anderes heißt als anti-entzündlich, anti-diabetisch. Du darfst mir gerne so ein bisschen ins Wort fallen und mich korrigieren, weil ich übersetze gerade live vom Englischen ins Deutsche.
Ah, okay.
Die Studien sind alle auf Englisch.
Ja, ja. Ich habe noch gelesen, also alles, was Blutdrucksysteme betrifft, alles, was Cholesteringeschichten betrifft. Also ja. Da genau wurde getestet in den Studien. Es wurde auch getestet mit Depressionen.
Mhm. Ja,
das ist so, ich glaube, es wurde auch noch getestet mit Schilddrüsenpatienten.
Ja, doch, also ja, doch, daran kann ich mich auch erinnern. Das ist jetzt in der Studie, die ich in der Hand habe, nicht der Fall, aber ich bin mir sicher, dass es irgendwo mit Schilddrüsenpatienten auch irgendwas gab. Aber Fakt ist, ne, also wir haben so viele Facetten, auch Arthritis, Stress, Adaptogene, Neuroprotektiv, ich krieg's nicht übersetzt.
Dann mach's auf Englisch.
Kardioschutztechnisch, also alles, was Herz-Kreislauf-Erkrankungen angeht. Wir haben die immunmodulierenden Fähigkeiten von Ashwagandha hier nochmal mit hervorgehoben und so weiter und so fort. Also die Liste ist lang, sehr, sehr, sehr lang, was auch das ist, was wir gelernt haben, was wir eigentlich weitertragen und was wir auch erfahren. Denn ich möchte hier auch ganz kurz mal so einen Switch machen, denn auch wenn du sagst, du kriegst Albträume davon und benutzt es nicht selber, bin ich mir sicher, dass du den einen oder anderen Klienten hast, dem du ja wahrscheinlich Ashwa gegeben hast. Wie ja. sind deine Erfahrungen aus der Praxis?
Gut, wirklich sehr gut. Unter anderem ist ein Patient mein Mann, der kriegt es auch. Geil. Er schläft bedeutend besser. Er ist halt Eking kennt meinen Mann persönlich, er ist so ein tiefen, entspannter Mensch, wo ich ihn beneide und macht halt eigentlich immer viel mit sich aus, alleine. Und man merkt es halt, dass er da abends immer so ein bisschen Gedankenkarussell hat und es lässt ihn einfach deutlich besser schlafen. Und er sagt auch, er merkt immer den Unterschied. Er packt sich ja seine Supplemente selbst zusammen.
Geil.
Und da merke ich wieder, jetzt sind abends 2 Ashwagandha drin. Also weiß ich, der Stresslevel ist momentan ein bisschen höher als sonst. Aber ansonsten kommt er mit einer gut zurecht. Ich hatte jetzt vor kurzem eine Patientin hier, die ein bisschen mit Angststörungen zu kämpfen hatte. Die hat natürlich auch gelesen, Ashwagandha hilft bei Depressionen, hat das genommen. Da ging es total nach hinten los, wobei man halt wirklich sagen muss, also wirklich auch bei Ashwagandha oder vielen Supplementen, du musst schon gucken, wenn du irgendwelche Medikamente nimmst. Und bei Ashwagandha ist es halt, nehme ich irgendwas, was meine Stimmung hebt oder drückt, dann sollte ich vielleicht kein Ashwagandha nehmen. Ich sollte auch kein Ashwagandha nehmen, wenn ich L-Tyroxin einnehme. Und
sagt dir keiner.
Das ist eben das. Es steht auch, wenn du dir das Supplement bestellst, nicht so wirklich dabei, wenn du das und das Medikament nimmst, dann ist es vielleicht kontraproduktiv.
Wobei findest du aber nicht auch, dass das wieder kontextabhängig ist? Also ich würde nicht per se sagen, jeder, der L-Tyrox nimmt, dürfte kein Ashwagandha nehmen.
Würde ich jetzt per se nicht sagen. Du kannst natürlich Ashwagandha nehmen, aber du solltest halt, wie bei L-Tyroxin, solltest du sowieso den Abstand zur Mahlzeit, zum Kaffee und zu den nächsten Supplementen haben.
Genau.
Wir hatten vor kurzem eine Diskussion auch über ein Supplement Zink. Wir haben schon mal in der Folge drüber gesprochen, bei Zink muss man halt auch aufpassen. Ne? Nehme ich Zink mit irgendwas anderes ein, kann es das andere wieder aufheben.
Ja.
Und so ist es halt auch bei den Supplementen.
Absolut. Es bringt dir halt auch nichts, ne? Ich habe was richtig Abgefahrenes vor ein paar Wochen erlebt. Wirklich abgefahren. Kakao, eine Kakaozeremonie. So, wir wissen ja, Rohkakao, ganz viele Nährstoffe und so weiter und so fort, ne? Also auch die bessere Wahl als Kaffee. Aber jetzt natürlich finden auch manche Kakaozeremonien erst abends statt. Das ist ein anderer Kontext und so weiter und so fort. Kann man alles mal machen. Sowas findet ja auch nicht jeden Tag statt. Aber es gibt ja nun Menschen, die trotzdem Rohkakao regelmäßig oder halt jeden Tag verzehren. Kann man machen, wenn man das morgens tut und gewisse Dinge beachtet dabei. Wie halt ausreichend Wasser und so weiter und so fort. Ne? So. Aber abends, jeden Tag, Kakao zu trinken und sich da Ashwagandha-Pulver reinzumachen, das ergibt einfach für mich, ich habe jetzt nicht irgendwie eine Studie dazu gesucht, ne? Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand mal auf die Idee kommt, sowas zu erforschen, aber das ergibt einfach logisch für meinen Verstand 0 Sinn.
Ja.
Weil das eine pusht dich.
Das andere fährt dich runter.
Und das andere fährt dich runter.
Vielleicht.
Hopefully.
Ja.
Genau.
Ja, es ist oftmals schwierig. Ne? Du wirst von den Medien überflutet mit Informationen und weißt ja eigentlich gar nicht mehr selbst zu sortieren, wie du das machen sollst. Unsere letzte Folge, Anämie, ne? Was kam raus bei Dr. Google? Ich sterbe sofort an Herzinfarkt.
Boah, warte mal, das habe ich heute noch nicht gemacht.
Dr. Google noch nicht gefragt.
Was frage ich denn?
Dr. Ja, aber Google? Während du googelst, da wir ja nicht immer alles so negativ belassen wollen, natürlich macht die Studie jetzt ihr gutes Ding dazu, dass viele Menschen sagen, okay, das ist alles Bullshit und schlecht und scheiße, aber pass auf, wenn du Medikamente nimmst, gucke einfach wirklich, ob du dann gewisse Supplemente und jetzt zum Thema auch Ashwagandha nehmen kannst. Ich sag dir mal ein paar Medikamente. Wenn du die nimmst, zum Beispiel etwas, was den Blutzuckerspiegel senkt, Metformin, etwas, was den Blutdruck senkt, Beta-Blocker oder Statine, etwas, was dein Immunsystem unterdrückt, wären wir jetzt zum Beispiel beim Cortison, etwas, was sedativ wirkt, also ein Beruhigungsmittel, oder eben wenn du L-Tyroxin nimmst oder gibt es ja noch, wie heißt das andere, Tybon, dann würde ich da mal ein bisschen vorsichtig sein, eventuell auch mal nachfragen, darf man das zusammen nehmen oder sollte ich Abstand zu den Medikamenten haben, wenn ich dieses Supplement einnehme. Wirkung, die positiven Wirkungen. Es kann ausgleichend wirken bei Stress. Es kann schlaffördernd sein. Es kann deine Schilddrüse wieder pushen. Habe ich nur kurz, als ich eine Studie überflogen habe, gelesen, dass es wirklich signifikant den TSH, FT3 und FT4-Wert beeinflusst. Bei Männern heißt es, kann es die Libido steigern. Und bezüglich Krebsgeschichten, Brustkrebs oder sonstiges, da glaube ich, wirst du von uns beiden nie eine Antwort bekommen. Denn auch wenn das irgendwie immer breit getreten wird, dass gewisse Supplemente auch bei Krebs helfen, da sind wir raus.
Ja.
So, bist du soweit?
Ja, und ganz ehrlich, ich wollte jetzt eigentlich mal so einen richtigen Shitstorm auf Google lassen, aber mir sind gerade so ein bisschen die Hände gebunden. Also, ich habe tatsächlich am Anfang einfach mal Ashwagandha so random eingegeben und das, was kommt, ist gar nicht so schlimm. Also, da stehen tatsächlich so die ersten Artikel sind darüber, warum Ashwagandha gut und gesund sein könnte, wobei es dir helfen kann, eben auch so bei Schlafproblemen und so weiter und so fort. Also da findest du zumindest in den ersten Treffern jetzt irgendwie nichts Dramatisches, wie wir das sonst eigentlich bei irgendwelchen Supplementen kennen. Jetzt habe ich aber die Fragestellung umgedreht und habe gefragt, ob Ashwagandha gefährlich ist. Und da ist dann aber die Information auch wieder nichts, wo ich einen Shitstorm loslassen kann. Nämlich da kommt dann, dass die Verbraucherzentrale Bayern eben warnt.
Oh, die Bayern wieder.
Ja, genau, die Bayern. Und zwar mit dem Satz, die Schlafbeere kann vor allem für Kinder, Schwangere und Menschen mit Lebererkrankungen problematisch sein. Auch Wechselwirkungen mit anderen Medikamenten sind möglich. Und damit, also mit dieser Aussage, ohne jetzt da reingegangen zu sein und weiterzulesen, finde ich, ist das völlig human und völlig in Ordnung. Ich bin tatsächlich gerade so ein bisschen angetan. Und der letzte Treffer, der vierte oder so, ist dann, warum sollte ich Ashwagandha nicht nehmen? Und da werden dann die Nebenwirkungen aufgezählt, wie Durchfall, Kopfschmerzen, Schläfrigkeit und Übelkeit und dass Leberprobleme auftreten können, als auch Ashwagandha kann den Testosteronspiegel erhöhen. So. Mhm. Und grundsätzlich sind diese Aussagen ja alle richtig.
Ja.
Kann. Ne? Und
das kann immer nehmen. Alles.
Genau. Und damit bin ich gerade tatsächlich ein bisschen traurig, weil ich mich echt gefreut hatte, dass ich jetzt hier mich kurz in Rage aufregen kann, aber gut. Mhm. Also bei Aschwa geht's.
Ich finde es interessant, dass die auch die Leber hier so rausstellen. Mhm. Auch in diesem Schreiben vom...
Auch in dem Paper.
Aber ist ja logisch, ne? Die Leber ist unser größtes Entgiftungsorgan. Mhm. Und die Leber entgiftet oder verarbeitet das zuerst, was am schädlichsten für sie ist. Na, trinkst du einen Schluck Alkohol, macht deine Leber nichts anderes, wie zu versuchen, diesen Alkohol abzubauen. Und alles andere wird in dieser Zeit nicht bearbeitet von der Leber.
Mhm. Und noch witziger ist, dass in dem Paper, also da habe ich mir auch bei PubMed natürlich die Studie aufgerufen, wo die irgendwie was mit dieser Leber schreiben. Mhm. Das ist eine Studie aus 2023, Oktober. Und hier ist aber das Witzige, dass die, also ich weiß jetzt nicht mehr, wie im Paper die konkrete Aussage ist, aber Fakt ist, die schließen ja darauf, dass Leberkranke ganz gefährlich und so, ne? In der Studie selbst können wir gar nicht sagen, dass das eine saubere Studie an und für sich ist, weil die Patienten, an denen hier diese Studie durchgeführt wurde, meistens Kombipräparate eingenommen haben, wo Ashwagandha ein Teil davon war. Also das heißt, es waren A, und das ist ganz wichtig, es waren vorerkrankte Menschen, es waren nicht gesunde Menschen, von denen ich spreche, oder gesund fühlende Menschen. Es waren vorerkrankte Menschen mit bereits Lebervorerkrankungen, teilweise schwere Lebervorerkrankungen. Und bei denen gab es gab, glaube ich, eine Handvoll, die nur Ashwagandha genommen haben, aber alle anderen haben Multipräparate genommen. Und aus so einer Studie, die quasi von der Qualität her, die von den Gütekriterien, von der Validität her, diese Aussage niemals aus sich schließen lassen würde, raus, wieder aus dem Kontext etwas rauszuziehen und zu sagen, hier, irgendwelche Dosen schädigen deiner Leber, das ist.
Ja. Im Prinzip schädigt vieles deine Leber.
Ja.
Nicht nur Ashwagandha.
Nicht nur Ashwagandha.
Aber gut, anderes Thema.
Ja, und ich würde sagen, so im Schnelldurchflug soll das gewesen sein. Was ist dein Fazit?
Ich finde Ashwagandha nach wie vor ein gutes Supplement. Ich werde es auch weiterhin empfehlen, wenn es meine Patienten und Patientinnen brauchen. Es kommt natürlich immer auf die Situation an. Ja. Und das ist halt wichtig, ne? Nur weil jetzt hier steht, Ashwagandha hilft bei Depressionen, nee, dann nicht einfach nehmen, bitte, sondern erkundigt euch, fragt nach, lest auch wirklich Studien. Ich weiß, es ist hart, aber lest sie wirklich, da kann man ganz schön viel draus lernen. Und ja, ich finde dieses Paper einfach ein bisschen übers Ziel hinausgeschossen. Aber wahrscheinlich brauchen sie gerade wieder irgendwas, worüber sie berichten können.
Ja, ich glaube, es ist halt ein Stück weit ihre Aufgabe. Ich glaube, es ist wichtig, die Menschen immer wieder darauf zu sensibilisieren. Es hat Gründe, warum irgendwelche öffentlichen Medien nicht von uns konsumiert werden. Jeder trifft die Entscheidung für sich. Punkt. Und mein Fazit bleibt aber genau das gleiche, deswegen brauche ich das nicht wiederholen. Ich sage, achte auf die Qualität deines Produkts, lass dich gut beraten, ob es wirklich das Richtige ist. Ich bin kein Freund davon, random irgendwelche Supplemente einzunehmen. Das ist nicht nur auf Ashwagandha bezogen, das ist auf alles bezogen. Aber sofern du durch stressige Phasen gehst, dich gesund fühlst, keine anderen Medikamente nimmst, kannst du es durchaus hier und da mal für dich einsetzen und probieren. Und da möchte ich dir gerne noch einen Tipp mit an die Hand geben. Und das ist der, dass du für dich probieren kannst, wann hilft es mir und meinem Körper am meisten. Es ist eher in der ersten Tageshälfte, es ist eher in Richtung abends. Weil Ashwagandha kann, wie gesagt, hoch- oder runterregulierend wirken. Deswegen darfst du dich hier mehr mit deinem Körper verbinden und gucken, was macht es mit dir, wenn du es für dich probieren möchtest. Genau. Mehr habe ich dem nicht hinzuzufügen.
Ich auch nicht. Außer, dass ich natürlich hoffe, dass wir euch ja bezüglich des Themas ein bisschen aufklären konnten auf unsere manchmal makabere Art und Weise, die wir so an den Tag bringen. Aber ja, lest euch gewisse Sachen durch. Lest auch vielleicht 2-3 Mal drüber, um wirklich die Aussage hinter des Satzes zu verstehen. Absolut. Und ja, an wem oder welche Patientengruppe oder Menschengruppe wurde da getestet oder welche Menschen sind da angesprochen. Das ist halt schon immer ganz, ganz wichtig auch. Ja. Von daher, wenn dir die Folge gefallen hat, lass uns gern eine 5-Sterne-Bewertung da und ich hoffe, wir hören uns in der nächsten Folge.
Bis dahin!